Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, heute Abend stellen wir den inzwischen achten Norderney-Krimi der Alfterer Autorin Anja Eichbaum vor. Aber dazu gleich mehr Infos. Und am Schluss der Sendung haben wir noch ein paar Tipps aus der Region für Sie. Ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Mein Name ist Bianca Bredemeier. Ja, heute ist bei uns die Alfterer Autorin Anja Eichbaum zu Gast. Sie schreibt fast jedes Jahr einen neuen Krimi. Nun ist bereits der achte Norderney-Krimi von ihr erschienen. Aus ihrer Liebe zum Meer entstand ihr erster Norderney-Krimi, denn ihre Bücher verortet sie gerne dort, wo sie am liebsten selbst ist, und das ist die Insel Norderney. Die bekannten Protagonisten Ruth Kaiser und Martin Ziegler sind als Ermittler auch wieder bei Inselnächte dabei. Ja, so heißt das Werk, und alles spielt, wie immer, auf der Insel Norderney. Aber was es über diesen Krimi sonst noch zu erzählen gibt, das erfahren Sie von der Autorin selbst. Sie ist nun hier mit Otto Ganser im Gespräch.
Ja, einen schönen guten Abend, Frau Eichbaum.
Ja, guten Abend, Herr Ganser.
Ich freue mich, dass Sie mal wieder ins Studio Merten gekommen sind. Kann man sagen, wie fast jedes Jahr. Und ich habe mal nachgeguckt, letztes Jahr, da hatten wir bis auf einen Tag fast genau den gleichen Sendetermin. Da war es nämlich der 24. Oktober im letzten Jahr. Ja, und jetzt haben Sie Ihren inzwischen achten Norderney-Krimi herausgebracht. Das war schon im Juni. Aber wir sind jetzt erst dazu gekommen, das hinzukriegen terminlich. Und Sie schreiben ja schon viele Jahre. Und ich möchte aber noch mal so ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit. Ich weiß, Sie haben immer gesagt, wenn Sie hier waren, Sie sind eine Spätberufene in vielen Bereichen. Und mit dem Schreiben fing es auch später an. Oder wie war das?
Ganz genau. Also Sie eben sagten, Sie schreiben ja schon sehr lange. Dann kann ich sagen, das stimmt, weil ich lange für mich geschrieben habe und für die Schublade oder also eigentlich so für mich. Ganz klassisch Tagebuch und dergleichen. Und dieses professionelle Schreiben mit Veröffentlichen, das war tatsächlich dann eine sehr späte Entscheidung oder ein Mutausbruch, wie man heute auch gerne sagt, dass ich gedacht habe, ich probiere das jetzt einfach mal, und habe mich da vorher lange Zeit bremsen lassen, einreden lassen, das geht sowieso nicht und das braucht man gar nicht zu probieren. Und ich habe mich gerne von sowas immer abschrecken lassen und immer lange gebraucht, um dann mal auszuprobieren, ob es nicht vielleicht doch anders ist. Und so war es dann tatsächlich auch, was mich heute auch manchmal ärgert, dass ich dann halt, es so spät erst versucht habe.
War das denn so ein bestimmter Impuls, der Ihnen da so vorgegeben war oder den Sie erlebt haben, dass Sie dann den Mut hatten, es anzupacken, dass Sie damit an die Öffentlichkeit gehen?
Also zum einen ist es tatsächlich so, dass ich ja in vielen Lebensbereichen so eine Spätzünder bin, also in vielen Dingen 10 Jahre hinterherhänge, also schulisch, Studium, vom Studium her, Ehe, Kinder, das ist alles bei mir bis zu 10 Jahren zeitversetzt zu Gleichaltrigen. Und so war es dann mit dem Schreiben oder mit dem Veröffentlichen auch. Also ich musste über 50 werden, um es dann zu machen. Und dann gab es tatsächlich einen entscheidenden Impuls, nämlich auf Norderney, wo ich zu 3 Insel-Oasentagen war, ein Angebot der Caritas, einfach mal runterfahren, auf sich selber gucken. War damals ja auch eine Mutter noch so in den vollen Zügen. Die Kinder waren ja da noch nicht so sehr alt, weil ich die ja erst mit über 40 bekommen habe. Und da braucht man auch mal so 3 Tage, um einfach so auf sich zu gucken. Und da gab es dann tatsächlich ein entscheidendes Erlebnis, eine kreative Schreibaufgabe. Und angesichts der Rückmeldungen, die ich da bekommen habe, ist die Idee entstanden, ich versuche das tatsächlich jetzt mal. Und bin zurück nach Bonn gekommen, habe einen Schreibkurs besucht, habe mir Ratgeberliteratur, Schreibratgeberliteratur besorgt, um das Ganze auch formal, handwerklich auf einen guten Weg zu bringen, weil ich wusste mittlerweile, es muss handwerklich gut sein, um überhaupt eine Chance bei einem Verlag zu haben. Und dann habe ich relativ schnell den Erstling runtergeschrieben in 4 Monaten und habe dann auch tatsächlich sofort den Erfolg gehabt, bei einem Verlag unterzukommen.
Wie war das denn, was Sie da sich noch an Wissen angeeignet haben? Worauf kam es denn konkret an? Was war das Wesentliche, wo Sie sagen, das war vielleicht auch ganz wichtig, dass ich das gemacht habe?
Ach, das fängt schon mit so formalen Dingen an, dass man als Autorin oder als Autor mit Normseiten schreibt. Das sind normierte Seiten, die es einfacher machen, auch so einen Umfang eines Buches zu berechnen. Und dann ist so eine Seite auch schon ganz anders strukturiert. Also das ist so, ne, man schreibt nicht einfach in so ein Word-Programm rein oder so. So Tipps, wo man einfach ja auch guckt, wie kann ich das für mich umsetzen, einen Text nicht zu nomenlastig machen, einen Text nicht zu adjektivlastig machen. Die Perspektive ist eine wichtige Frage, die ja ganz viele Auswirkungen hat. Schreibe ich jetzt in der Ich-Perspektive, gucke ich aus der personalen Perspektive, bin ich auktorial, also bin ich so ein allwissender Erzähler, was ein relativ altes Modell ist, um Romane zu erzählen, das jetzt gerade ein Stück weit wiederkommt. Also das sind so Entscheidungen, die dann das Professionelle oder das Handwerkliche ausmachen. Das ist dann nicht mehr so wie im Tagebuch, ich lass einfach alles fließen. Ne, so. Also es ist dann schon eine Mischung aus beidem, wobei ich schon in meinem Stil dabei geblieben bin, dass ich vieles auch laufen lasse beim Erzählen. Also dass ich im Schreiben entwickle und nicht die große Plotterin bin, die von Anfang bis Ende alle 100 Kapitel des Buches bis ins Detail im Vorhinein runterbricht. Mhm. Auch das ist Handwerk. Also da gibt es auch Unterscheidungen. Die einen machen es so, die anderen machen es so. Aber man muss es einfach erst wissen, um sich entscheiden zu können, wie man arbeitet.
Ja, und dann haben Sie dann auf Norderney entdeckt, dass es da auch etwas gibt, Themen gibt für Sie, die da spielen könnten, nicht?
Also es war auch eine Entscheidung, auch eine realistische Entscheidung zu sagen, ich schreibe einen Kriminalroman, weil das einfach auch eine relativ sichere Bank war, also sicher nicht, aber eine Möglichkeit, wo es realistischer war als jetzt in anderen Bereichen, um einen Verlag zu finden, weil einfach der Kriminalroman nach wie vor boomt, seit vielen, vielen Jahren boomt und der Regionalkrimis sowieso. Also es bestand einfach eine größere Möglichkeit, tatsächlich veröffentlicht zu werden, wenn ich dieses Genre bediene. Und damit stand schon fest, also es soll ein Kriminalroman werden, es muss einen regionalen Bezug geben. Und dann war natürlich die Überlegung, mache ich das Rheinland? Und dann habe ich gedacht, nee, ich will mich eigentlich abends wegträumen. Und dann war so Norderney, wo ja auch der Impuls entstanden war, so naheliegend, weil wir zu der Zeit sehr, sehr, sehr häufig auf Norderney waren. Und es war mir alles vertraut. Und ich dachte, das ist ein gutes Setting, um Leichen in Strandkörben abzulegen.
Okay. Ja, ich denke, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik, ne? Und dann sprechen wir dann noch mehr mit Anja Eichbaum über ihren vor allen Dingen den neuesten Krimi. Ja, Frau Eichbaum, eben haben wir ja ein bisschen über das Schreiben, wie Sie dazu gekommen sind, gesprochen und ja, dass es eben auch ganz wichtig ist für Sie, dass man da Grund reinkriegt, da was vorher auch zu lernen und Erfahrung zu sammeln. Ja, und es wurde dann schließlich ja Norderney Krimis und ja, jetzt ist der 8. entstanden und der heißt Inselnächte. Ich glaube, die haben wenn ich mich recht entsinne, bis auf eine Ausnahme immer das Wort Insel drin gehabt.
Ja, das stimmt.
Ja, im Titel.
Ja, das wird mittlerweile immer schwieriger, den passenden Titel zu finden, weil ich auch nicht die einzige Autorin bin, die da drauf zurückgreift. Also es war eine ganze Zeit lang halt gang und gäbe, dass halt die Kriminalromane so einen Wortbaustein hatten, der dann halt sich immer wiederholte. Aber wenn man lange reinschreibt, dann ist das natürlich, ne, dass das, da muss man schon sehr kreativ sein, um immer das Passende zu finden. Ja, mittlerweile ist es so, dass unsere ganze Nachbarschaft mir Vorschläge einreicht, welche Insel-Titel denn vielleicht noch möglich wären. Und das ist schon irgendwie so eine ganz nette Geschichte, weil es regt zum Mitnachdenken an.
Ja, ich habe auch noch einen guten Vorschlag. Inseldrama hatten Sie, glaube ich, noch nicht.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, der ist schon belegt. Also man muss dann natürlich auch immer gucken, ne? Es gibt ja einen Titelschutz, ob diese Titel schon mal irgendwann im Umlauf waren. Und es muss natürlich auch zur Geschichte passen, ne? Genau. Wobei Drama ja fast immer passt. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass
Insel Chaos wäre ja auch noch was.
Ja, also ich werde es im Hinterkopf behalten.
Ja, ja. Wenn ich eines Tages hier so ein Buch liegen habe mit Insel Chaos, dann weiß ich es
Wir dürfen das nicht zu sehr über den Äther machen, weil sonst die Kollegen und Kolleginnen auf die Vorschläge zurückgreifen.
Dann löschen wir das wieder. Ja, dann hat eben jetzt keiner mehr zugehört, die letzte Minute. Ne? Na gut, ja, Frau Eichbaum, der Krimi hat ja immer so etwas, wo man vertraut ist mit den Menschen, die da eine Rolle spielen, die Protagonisten. Und da sind wieder dieselben dabei, die man schon seit Jahren kennt. Und da lassen Sie nicht von los, dass die immer wieder eine Rolle spielen dann in diesen neuen weiteren Krimis und in diesem hier.
Ja, es war ja so, es ist ja wie so eine kleine Norderney, ein Miniaturformat von Norderney, was ich da angelegt habe. So eine Insel, einen Inselpolizisten mit seinem Team, die Ehefrau, die im Krankenhaus arbeitet, eine Pensionswirtin mit einer alten Dame, die diese Pension zuvor betrieben hat. Und das sind natürlich Dynamiken, mit denen man halt auch spielen kann, um so einen Roman auch lebendig zu machen. Also, dass es nicht nur die reine Kriminalhandlung gibt, wo alles nur ermittelt wird, sondern dass man dieses Regionale, dieses Typische für Norderney auch erzählen kann. Weil sonst besteht aus meiner Sicht oft die Gefahr, dass man einfach nur so Schauplätze wählt als Hintergrund für den Kriminalroman, aber dass es nicht so lebt. Es gibt unterschiedliche Stimmen dazu. Es gibt halt auch Leute, die sagen, ich will eigentlich nur den Krimi lesen und will nicht dieses ganze Drumherum Beziehungsgedöns noch mitgeliefert bekommen. Aber man trifft ja nie alle Geschmäcker. Ich habe ganz viele Leserinnen und Lesern, die sagen, ach, ich freue mich schon darauf, wieder einzutauchen in dieses Setting, in dieses, diese vertrauten Personen wieder zu erleben, zu hören, wie es denen geht, was da passiert ist, wie sie sich weiterentwickeln. Und die erleben ja auch immer so kleine Höhen und Tiefen, wie es jeder Mensch erlebt. Und ich glaube, das bietet sich dann auch ein Stück weit zur Identifikation an. Also es gibt ja dann die über 80-jährige Marthe Dirkens, die mit ihrer besonderen Teezeremonie, das ist ja auch etwas, was dann halt so immer wieder auftaucht, die immer einen Schluck Whisky noch in den Tee kippt. Da sagen manche, boah, die ist aber jetzt anstrengend geworden, die war am Anfang so nett. Und andere sagen dann, ja, die erinnert mich aber total an meine Schwiegermutter oder an meine Mutter oder an meine Tante. Also viele Leute entdecken da auch Dinge, die ja auch im Alltag tatsächlich nicht immer einfach sind. Also Menschen, die älter werden, die dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Eigenheiten entwickeln, ne, die man, wenn man noch so vielleicht mitten im Leben steht, dann vielleicht auch nervig sind, weil sie Zeit kosten, weil Aufmerksamkeit eingefordert ist, obwohl man da gerade gar keinen Kopf für hat. Und das stelle ich schon dar, ne? So, und eigentlich denke ich immer, naja, Leute, wenn euch das nervt, ne, das sind genau die Dinge, die einem tatsächlich auch im Alltag begegnen. Es ist so ein Stück auch Abbildung der Realität, ne? Und manche wollen natürlich beim Lesen aus der Realität flüchten und werden dann bei mir damit ein Stück weit wieder konfrontiert. Aber das ist so, es hat zwei Seiten.
Ja, ne? Ist da dann auch beides dabei.
Genau.
Also die Realität und die Fantasie.
Absolut, absolut.
Und das ist ja auch wichtig. Die Ermittler, die sind ja dann auch immer die gleichen. Und die sind ja auch ja, so ein bisschen schrullig teilweise oder ein bisschen sonderbar manchmal. Oder ich weiß nicht, wie man es sonst sagen könnte. Jedenfalls sind Leute mit Schwächen und Stärken, wie jeder eigentlich auch hat. Aber irgendwie so, dass man sie immer wieder erkennt dann beim Lesen.
Genau, also sie haben Ecken und Kanten und natürlich, ne, so, auch das ist ja so ein Kennzeichen der Regionalkrimis, dass es viele Ermittler gibt, ne, so, die halt ihre persönlichen Schwächen, die dann zum Gegenstand der Geschichte werden, ob es ein Alkoholproblem ist, ob es Eheprobleme sind. Mein Martin Ziegler hat immer wieder so depressive Phasen, also wirklich depressive Phasen, die dann halt auch in dem Kontext der Geschichte dann halt erzählt werden. Das ist tatsächlich so, zieht sich wie so ein roter Faden durch und bietet Möglichkeiten der Identifikation. Aber ich finde, so ein Kriminalroman soll ja auch so ein Stück ein Abbild der Gesellschaft sein. Ich finde, gerade Kriminalromane bieten sich ja dafür an, um auch den Finger vielleicht mal in Wunden zu legen, auf einer etwas leichtere Art als jetzt vielleicht ein ganz schweres Buch, aber so ein bisschen en passant und so nebenbei auch so ein bisschen gesellschaftspolitische Dinge zu erzählen, das ist schon, was mir Spaß macht. Und dann denke ich immer, der eine überliest das vielleicht, aber der es liest, der hat vielleicht auch einen Mehrwert aus meinen Büchern.
Ja, heute Abend geht's rund um den Norderney-Krimi, den neuen Krimi von Anja Eichbaum aus Alfter. Ja, Inselnächte, so heißt der Titel des Buches, und ein dicker Wälzer. Aber verraten Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern, was Sie da erwartet. Irgendwie so eine Linie, wo Sie zeigen können, das ist spannend und da passiert das, aber naja, und so weiter.
Ja, genau. Also im Kriminalroman darf man ja nicht zu viel erzählen, aber um so einzusteigen, also es ist wirklich so ein ganz typisches eine Norderney-Geschichte oder eine ostfriesische Geschichte oder eine Geschichte, die überall an der Nordseeküste passieren könnte, weil es geht um eine Sandverschüttung in den Dünen. Und kleines Mädchen, entgegen aller Ratschläge und auch entgegen aller Verbotsschilder, die da stehen, wird beim Klettern in den Dünen verschüttet. Und das ist der Ausgang der Geschichte, was für große, große Aufregung sorgt. Und wie das so ist, die Parallelität von Ereignissen passiert kurz danach ein weiterer vermeintlicher Unfall, oder man weiß es nicht so genau, dass noch ein junger Mann verschüttet wird. Ich verrate an der Stelle nicht, wie diese beiden Sachen ausgehen.
Ja,
alles
ist ja
ein Kriminalroman.
Ja.
Aber es ist die Ausgangslage dafür, dass Ermittlungen eingeleitet werden und man gucken muss, was steckt dahinter. Sind es tatsächlich Unfälle, weil jemand etwas gemacht hat, was man nicht machen soll? Also der Naturschutz, der Dünenschutz, der ist für die Insel enorm wichtig, ne, dass man nicht in den Dünen rumklettert. Das ist nicht irgendeine willkürliche Anordnung, sondern das ist tatsächlich für die Insulaner etwas, was auf lange Sicht überlebensnotwendig sein wird, weil wenn der Küstenschutz, wenn der Dünenschutz nicht da ist, dann werden immer mehr Teile der Insel abgetragen und wir brauchen hier gar nicht, glaube ich, drüber reden, was sowieso der Klimawandel, was für Gefahren gerade für diese Inseln bestehen. Es ist also wirklich notwendig, diese Verbote auch zu respektieren. Das ist so die Ausgangslage und ich entwickle daraus eine Geschichte, die dann halt tatsächlich sich um eine Norderneyer Familie dreht, um eine alteingesessene Familie, und ich decke da Geheimnisse dieser Familie auf, grabe da im wahrsten Sinne des Wortes sehr tief, um da Dinge an Land zu bringen. Eine Familie, die sehr zerstritten ist, mehrere mittlerweile erwachsene Kinder dieser Familie, die eigentlich untereinander auch kaum noch Kontakt haben und alle auf ihre Art sehr besonders sind. Und das erzähle ich halt aus. Also das erzähle ich zu jeder dieser Personen, erzähle ich diese Geschichte, warum diese Personen so sind. Und das Ganze gibt dann natürlich irgendwann ein rundes Bild, dass alle diese Fäden zusammengeführt werden.
Und alle diese Fäden, ja, die kann man lesen in diesem dicken Wälzer. Der hat ja ganz schön viele Seiten.
Ja, fast 500.
Ja. Und ist auch nicht ganz so groß, der Druck. Da passt ja dann noch mehr rein an Inhalt. Je kleiner das Schriftbild ist. Haben Sie das mit Absicht so gemacht oder war das immer so? Ich weiß es gar nicht mehr.
Naja, also wenn man jetzt zusammennimmt, was wir eben so gesagt haben, ne, so ich habe schon ein großes Ermittlerteam aus hauptamtlichen Ermittlern und aus Hilfs-Sheriffs, sage ich jetzt mal, plus jetzt so einer Großfamilie, dann füllt das ja schon viele Seiten, weil man auch jedem auch eine bestimmte Geschichte ja zuordnen muss. Ne? So, es war nicht von Anfang an so angelegt. Also ich hatte schon gedacht, ne, so ich schreibe mal drauf los und guck nachher mal. Aber es ist dann halt nachher auch so abgesegnet worden, ne, dass man gesagt hat, also man will auch diese ganze Geschichte in der Komplexität veröffentlichen. Also es ist ja dann auch nachher immer so ein Deal zwischen Lektorat und, ne, so, und auch Testlesern, ne, die dann schon sagen, also hier, nimm das mal raus, das ist überflüssig, ne, das treibt die Handlung nicht voran. Aber bei mir liegt die Betonung ja tatsächlich auf Kriminalroman. Also ich erzähle neben der Kriminalgeschichte tatsächlich Romane. Und da ist es tatsächlich etwas breiter angelegt, was ich zu den einzelnen Personen erzähle. Die haben tatsächlich alle eine eigene Vita. Und das ist vielleicht das etwas Ungewöhnliche an meinen Romanen. Und das muss man halt auch mögen, weil es nicht nur der Krimi ist, ne? So, der schnell irgendwie zack, zack, nur mit Spannung abgehandelt ist, sondern bei mir ist es natürlich ein epischeres, längeres Erzählen, bis der Täter gefasst ist.
Haben Sie denn eigentlich einen, den Sie am liebsten haben oder wo Sie besonders mit sich hingezogen fühlen, dass Sie sagen, nee, das ist mein Typ?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Ich mag die alle sehr. Und also ich kriege ganz oft so Zuschreibungen. Ne? Man sagt ja immer, ne, so, man schreibt sich ja selber in die Romane. Und also es ist ganz witzig, ne, so was die Leute mir unterstellen, in welcher der Personen ich wiederzufinden sei. Und in Wirklichkeit ist es aus meiner Perspektive so, dass alle meine Protagonisten etwas von mir haben. Und wenn man die Teile identifizieren könnte und die zusammensetzen würde, dann würde man mich wiederfinden. Aber da keiner weiß, welche meiner Teile ich bei den Protagonisten verankert habe, das sind doch Dinge, die man vielleicht gar nicht von mir weiß oder gar nicht vermutet oder gar nicht ahnt. Und die sind dann, das sind kleine Details, die ich dann meinen Protagonisten mitgebe. Und deswegen sind die mir natürlich alle sympathisch, weil die alle etwas von mir haben und man sich ja selber auch ein Stück weit so selber auch damit identifiziert. Ne, so.
Ja, jetzt haben wir so viel erzählt, jetzt sind wir gar nicht dazu gekommen. Wir wollten eigentlich noch etwas Sie aus Ihrem Kriminalroman lesen lassen. Das machen wir aber dann nach dieser Musik. Ja, Frau Eichbaum, Sie gehen ja auch ab und zu auf Lesungen und Sie haben auch noch was diesbezüglich zu erzählen. Aber ich glaube, Sie möchten auch jetzt mal als Vorgeschmack auf Ihre Lesungen hier bei uns was lesen.
Ja, ich habe gedacht, als kleines Appetithäppchen würde ich jetzt den Prolog lesen, damit man vielleicht eine Idee davon bekommt, wie ich schreibe. Ich lege einfach mal los.
Ja.
Er war verloren, als sie den Raum betrat. Die lange, blonde Mähne reichte ihr bis zu den Hüften und schwang bei jedem Schritt hin und her. Er hatte selten eine erwachsene Frau gesehen, die sich traute, die Haare so offen zu tragen. Nicht einmal ein obligatorisches Haargummi, mit dem sie sich im Zweifel einen schnellen Pferdeschwanz bewerkstelligen könnte, zierte das Handgelenk. Sie erinnerte ihn an kleine Mädchen, wie er sie aus Filmen kannte. Flachsblond mit weiten, schwingenden Kleidern, meist mit Blümchenstreu bedruckt. Ein weiches Gesicht mit einem Lächeln, das andere hinwegschmelzen ließ. Und verdeckte, dass genauso viel Unsinn und Schalk im Nacken saßen, um Spaß miteinander zu haben. In seinem wirklichen Leben gab es solche Kinder nicht. Wenn, dann nur aus der Ferne. Manchmal hatte er sich von zu Hause weggestohlen, saß versteckt in einer Düne und suchte den Strand ab, nach Wesen, wie er sie nur aus dem Fernsehen kannte. Die Kinder in der Schule, die waren wie er, obwohl auch das nicht stimmte. Bei ihm war vieles schlimmer, strenger, anstrengender. Freunde hatte er keine. Alles, was du brauchst, hast du zu Hause. Manchmal dachte er, das stimmt. Tief in seinem Inneren wusste er, wie groß die Lüge war. Dass er heute hier saß, hatte damit zu tun. Bis vor ein paar Minuten war er auf dem Stuhl herumgerutscht, unschlüssig, bleiben oder gehen. Sie hatte es entschieden. Dass es die einzig richtige Entscheidung war, wusste er, als sie sprach. Sie war überfordert, setzte sie an, und ein Schauder durchlief ihn. Wie oft hatte er genau diesen Satz benutzt, um auszuharren, um es zu verstehen, um es zu vergessen, es ungeschehen zu machen. Wer hat Schuld? Die Therapeutin lächelte sanft. Für die Gruppe ist es schwer, ihnen zu folgen, wenn sie die Geschichte vom Ende aufrollen. Mögen Sie in wenigen Worten chronologisch zusammenfassen, weshalb Sie heute hier sitzen? Mit großen Augen hatte die Frau in die Runde gestarrt, als könnte sie selbst nicht fassen, dass sie im Begriff stand, vor fremden Menschen zu sprechen. Dann war ihr Blick an ihm hängen geblieben und nicht mehr weitergerückt, als hätte sie den Anker ausgeworfen, weil sie den richtigen Liegeplatz gefunden hatte. Es war, als spräche sie nur zu ihm, als spräche sie für ihn. Wie ähnlich konnten Lebensereignisse sein, wenn einen sonst nichts verband? Außer einem Trauma, das sich nicht bewältigen ließ. Außer der Therapiegruppe, in der sich heute ihre Wege kreuzten. Er war bedingungslos verloren.
Ja, das war Anja Eichbaum mit einer kurzen Lesung aus ihrem Kriminalroman Inselnächte. Ja, Frau Eichbaum, wann haben Sie denn noch die nächste Lesung oder schon die nächste Lesung?
Ja, das ist tatsächlich diesmal etwas komplizierter. Ich hatte die Premierenlesung im Juli auf Norderney und natürlich haben wir dann angefangen, für den Herbst zu planen. Dann ist aber leider dazu gekommen, dass wir das neue Buch, die Nummer 9, aus dem Herbstprogramm 2026 ins Frühjahrsprogramm 2026 ziehen. Das heißt, das nächste Buch wird früher erscheinen. Das heißt, ich muss das aktuelle Manuskript früher abliefern. Und statt Lesungen zu machen, haue ich jetzt gerade eher in die Tasten. Und beides gleichzeitig war jetzt tatsächlich dann auch eine Illusion, weshalb ich mit den Lesungen jetzt ins neue Jahr gehen werde. Da ist einiges geplant auf Norderney. Ich werde bei Thalia in Bonn lesen. Für Norderney ist auch schon die Premierenlesung für das nächste Buch terminiert. Also es sind so kleine Sachen, die wieder anstehen, auch in Erpel, meinem Heimatort, oder in Unkel. Da sind wir auch in Gesprächen für neue Lesungen. Aber auch da läuft mir gerade ein bisschen die Zeit weg, um überhaupt die Terminplanung zu machen, weil im Vordergrund steht jetzt die Manuskriptabgabe. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ich werde im Rahmen der Woche der unabhängigen Buchhandlungen in der Buchhandlung Seitenglück in Bornheim am 14. November ist es, glaube ich, für 3 Stunden nachmittags an einem Freitagnachmittag hinter der Theke stehen und einfach mal aus einer anderen Perspektive im Buchhandel zu finden sein. An dem Tag gibt es dann da auch meine Bücher. Wer dann halt mal vorbeischauen möchte, der kann das gerne tun, um mich dann vielleicht auch mit Fragen zu löchern oder auch ein Buch signieren zu lassen. Ist ja dann schon auch fast Weihnachten und da bietet es sich schon an, vielleicht auch signierte Exemplare zu verschenken.
Ja, und ich glaube, das steht ja auch in Ihrer Homepage drin,
Genau.
nicht? Diese Lesungstermine. Und wir haben in unserer Studio Merten-Seite auch einen Link zu Ihnen gemacht, sodass man das da auch finden kann.
Genau, auf der Homepage und auf Instagram und auf Facebook sind im Grunde genommen immer die aktuellen Termine und die aktuellen Ereignisse zu finden.
Ja, Frau Eichbaum, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch ganz viel in die Tasten hauen, so wie Sie sagen, und dass Sie das dann auch alles hinkriegen, wie Sie es möchten und wie es für Sie sinnvoll ist. Und dass das dann auch ein Renner wird, der nächste Kriminalroman. Er wird auch wieder auf Norderney spielen, Sie sagten es, glaube ich, schon. Ne?
Genau.
Ja, und Sie bleiben Norderney der Insel also treu, nicht nur urlaubsmäßig, sondern auch was das Thema anbetrifft in Ihren Büchern. Nicht?
Absolut. Da habe ich auch viele, die sich darauf freuen, mit mir zusammen dann auch lesend nach Norderney zu reisen, auch wenn man dann vielleicht nicht vor Ort ist. Also es bedient schon auch die Sehnsüchte, die man hat.
Ja, das war Anja Eichbaum aus Alfter mit ihrem Kriminalroman Inselnächte. Und darüber haben wir einiges erfahren, auch viel über die Hintergründe und wie sie zum Schreiben gekommen sind. Alles das haben wir von Ihnen erfahren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht sehen wir uns dann im neuen Jahr irgendwann, wenn es heißt, der 9. Norderney-Krimi liegt vor.
Vielen Dank, Herr Ganser. Ich war sehr gerne wieder hier und freue mich, wenn ich wiederkommen darf.
Ja, prima. Und nach der Musik hat Bianca Bredemeier noch ein paar Tipps und ich sage damit Tschüss, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.